am Start.
Ein Mann mit Sonnenbrille und wechselnden Anzügen tanzt so etwas wie ein Rodeo-Tanz durch die Straßen von Seoul und die Welt, die feiert es. Gangnam Style ist das erste YouTube-Video, das 1 Milliarde Abrufe durchbricht im Jahr 2012. Es ist irgendwas zwischen skurril und iconic. Ein koreanischer Kulturexport als Wirtschaftsfaktor. 15 Jahre nach der Asienkrise, 14 Jahre nach der Goldsammelkampagne, Südkorea hat's geschafft. Samsung gehört zu den wertvollsten Unternehmen der Welt. Alles fein in K-Land, oder?
Opern Gangnam Style.
Wenn da nicht diese Meldungen wären, die irgendwie gar nicht ins Bild zu passen scheinen, Südkorea hat die geringste Geburtenrate aller OECD-Länder. Was ist faul im Staate K?
Deutschlandfunk Nova.
What the Wirtschaft? Mit Bochorn Kim und Markus Wolf.
Und damit würde ich sagen, willkommen zum Teil 2 unserer What the Wirtschaft Doppelfolge zu Südkorea. In Teil 1 haben wir so einiges besprochen, wie Südkorea von einem Agrarland in Industrieland sich verwandelt hat, wie es da so ein bisschen Chaebol, so ein bisschen Militärdiktatur, so ein bisschen Goldsammelkampagne, also wieder so ziemlich eine Rabbit Hole an die nächste sich angereiht hat. Und falls ihr es noch nicht gehört habt, dann schnell zack, bevor ihr diese Folge hört, ab zu Folge 1.
Genau, wir bei What the Wirtschaft, falls ihr uns noch nie gehört habt, schauen uns meistens etwas skurrilere, vielleicht spezielle Phänomene an und machen daraus eine größere Geschichte, die man über Wirtschaft wissen sollte. In diesem Fall, in dieser Folge, geht es ja um den zweiten Teil der Doppelfolge und es geht um den Aufstieg der Kulturindustrie in Korea, konkret von K-Pop. Und wir fragen uns, warum die Chaebols von einst, die aus Folge 1, immer noch so stark im weltweiten Vergleich sind und was der gesellschaftliche Preis dieses Wachstums ist.
Und damit würde ich sagen, ab ins K-Rabbit Hole.
Wow.
Ja, oder vielleicht nicht ganz so tief ins Rabbit Hole. Ich entschuldige mich bei allen, die das hören mussten. Catalina, das ist ein K-Pop-Song und das kann K-Pop auch sein. Ich sag nur, ha! Südkorea hat nach der Asienkrise 1997, mit der unsere erste Folge geendet hat, tatsächlich seinen Höhenflug fortgesetzt. Und seit den 2000ern ist Korea sogar sowas wie eine Kulturexportnation geworden. Und gleichzeitig hat sich eine koreanische Firma zu einem echten Weltkonzern aufgeschwungen, Samsung. Das alles war Ende der 90er, zur Asienkrise wirklich nicht absehbar. Und deshalb tauchen wir nochmal ein ins Jahr 1998.
Und da war es ja wieder ein koreanischer Präsident, der mit seiner Entscheidung eine neue Industriepolitik angestoßen hat, nur diesmal halt eine etwas musikalischere.
Also ich finde es ja schon herrlich, wie Korea es geschafft hat, das K für sich zu kapitalisieren. Nimmt das ihr Kardashians? Ich sag nur, K-Food, K-Beauty, K-Movies, alles Teil von der sowas von nicht zufälligen K-Wave.
Ist vielleicht auch, und das klären wir jetzt im Laufe der Folge, nur die Fortsetzung von dem, was wir in anderen Industriezweigen vorher gelernt haben.
Absolut. Softpower ist so das Stichwort, wenn es um die K-Wave geht. Der neue koreanische Präsident im Jahr 1998, der heißt Kim Tae-jong. Und der sieht das Potenzial, das in der Kulturindustrie steckt.
Und mittlerweile steckt Korea auch immer mehr Kredite und finanzielle Förderprogramme in diesem Bereich. Also es gibt eine staatliche Politik, die K-Pop unterstützen, die K-Pop-Branche. Und auch das kennen wir aus den 60ern. Stichwort Heavy Chemical Industry Drive.
So ist es. Das südkoreanische Außenministerium hat Diplomaten damit beauftragt, im Ausland für die koreanische Popkultur zu werben. Musik, Dramen, alles. Und es wird gesagt, Leute, guck mal, wir haben hier ganz, ganz, ganz tolle Sachen.
Zum Beispiel mit diesem nachdenklichen Banger hier. K-Pop Gen 1, Generation Uno. Finkel mit dem Song Eternal Love.
Oh ja.
Im klaren, etwas nachdenklichen 90er-Beat.
Ich sag nur, die OGs werden es kennen.
Ja, also deine Eltern vermutlich, liebe Wo. Die Entertainment-Branche ist ja vielleicht für die Kids der 90er und 2000er eine ziemlich alltägliche Begleiterin. Aber damals ist sie zum ersten Mal so richtig am Boom, auch global ein Businessmodell. Musikvideos werden rausgehauen. Weltweiter Kinomarkt, wo man vielleicht auch noch Leute weiter verbraten kann. Mit der Vermarktung und Fanartikeln oder zum Beispiel Backstreet Boys Kissen.
Und wir hatten sie alle, gib's zu. Künstler werden ja auch meistens so als, sagen wir mal, kreative Freigeister gesehen, ne? Klar, die gibt's auch in Korea, diese Independent Artists und Freischaffenden. Aber vor allen Dingen gibt's eine Industrie, eine ganze K-Pop-Industrie, die auch beim Thema Musikexporte, da wollte man nicht so niemanden dem Zufall überlassen.
Und deswegen entstehen da auch Firmen. Und eine Firma, an der sich dieser Aufstieg besonders gut beobachten lässt, heißt SM Entertainment. Und irgendwie ist dieser ganze Aufstieg von K-Pop auch so ein bisschen staatliche Industriepolitik 2.0. Fragen wir mal Nathan Lane, Professor an der Uni Oxford.
South Korea is a great example of a country that has seen the importance of the service sector and the cultural sector and the cultural production sector, in that this is a recipient of industrial policy. This is something they see as important. And it's no accident.
Also alles außer ein Unfall, denn man hat gesehen, ja, man strahlt ja auch ein bisschen was in die Welt aus, ne? Wenn man sagt, hey, wir haben eine Kultur, die Kultur ist cool, die ist exportwürdig. Und ich glaube, wenn wir so an die ganz großen Musiklegenden denken, keine Ahnung, das, wo Boomer sagen würden, das ist noch echte Musik, Beatles, Queen, von mir ist auch eine Billie Eilish, da ist ja immer so das Narrativ, es gibt crazy Talente, die werden quasi irgendwo zufällig auf der Straße entdeckt und dann groß.
It has something that is a product of intentional state action, and it's a long game. And for sure, there's policies that I think South Korean scholars and myself and others would say constitutes kind of a service industry, industrial policy in that sector.
Also es geht jetzt nicht mehr um harte Industrieexporte, sondern um Service-Exporte, um eine Kulturindustrie quasi. Mhm. Allein der Export von K-Pop war 2022 ganz knapp 1 Milliarde US-Dollar wert, und im Motherland of K-Pop in Südkorea macht K-Pop einen Umsatz von knapp 8 Milliarden US-Dollar. Mike Drop, das koreanische Ministerium für Kultur, Sport und Tourismus, liefert ab.
Ja du, da können wir uns nur was abschauen. Also klar, es gibt natürlich auch deutschen Kulturexport irgendwie im Musikbusiness. Ich sag nur Tokyo Hotel oder dieser Robin Schulz, so ein DJ. Aber einfach damit euch mal klar wird, wie groß K-Pop für die koreanische Wirtschaft ist. Die K-Pop-Gruppe BTS, bekannt Dynamite, Butter, die hatten alle möglichen Songs, die haben so viel Umsatz gemacht, dass sie allein 0,3% der gesamten Wirtschaft von Südkorea ausgemacht haben.
Aber es ist halt nicht nur Musik, womit Korea ja bekannt wird. Es sind ja auch andere Softkulturprodukte, Exporte, auch Bücher, auch Serien zum Beispiel.
Parasite, Squid Game, Filme und Serien, die ihr wahrscheinlich auch kennt, das exportiert die K-Rave auch fleißig ins Ausland, und das hat natürlich Folgen. Ich erinnere euch nur an diesen Internet-Trend mit diesen schwarzen Nudeln und einem Steak drauf von Parasite. Markus, du guckst ganz unwissend, aber ja, das war so ein Ding. Mhm. Oder es gab so Zuckerkekse aus Squid Game.
Die kenne ich.
Wo dann ganz viele Leute sich gefilmt haben, wie sie es ausgestanzt haben. Riesending, und natürlich vermittelt ist Südkorea mit diesem Kulturexport noch was anderes. Lebensmitteltrends, Kosmetik, Klamotten und vor allen Dingen ein Lifestyle.
Und vielleicht vor dem Hintergrund von der Frage von so wirtschaftlicher Entwicklung, die wir uns stellen, ist es ja auch eine neue Phase im Prinzip. Wir kamen von einer Zeit, wo Südkorea vor allem Produkte, vielleicht so harte Industrieprodukte, Stahl etc. exportiert hat, für Autos etc. Und hier reden wir aber über was anderes. Wir reden über Kultur und Services. Und wir verlinken euch mal einen Artikel von der Uni Princeton, der ganz allgemein mal bespricht, wie wichtig eigentlich mittlerweile Dienstleistungen für den Export von bestimmten Ländern sind.
Voll. Und ich meine, 1 Milliarde US-Dollar Exportwert für K-Pop, es ist eine Nummer. Tendenz auch ganz klar steigend. Und klar, der Kulturexport ist ja natürlich auch was Gutes fürs eigene Image. Für Korea als Tourismusdestination super wichtig. Da wird man in so ein Schaufenster platziert. Der Tourismus steigt. Ganz viele Leute wollen teilhaben von diesem Lifestyle, wollen sehen, was ihre Stars und Idole da machen. Und man muss aber gleichzeitig sagen, diese Softpower, die ist nett, aber die Hardfacts, das sind nochmal andere.
Genau, weil zum Vergleich, Batterien machen etwa 10 Milliarden US-Dollar am koreanischen Export aus, Halbleiter etwa 100 Milliarden US-Dollar. Also ist gut, dass wir über K-Pop reden,
wichtig.
Aber das Big Game, das läuft immer noch in den J-Balls. So, wir haben mal wieder eine Statistik mitgebracht.
Yeah.
Und die ist schon sehr besonders, finde ich. Eine sehr schöne Statistik, sehr vielsagende.
Schön.
Ich finde, keine Statistik zeigt so deutlich, dass der koreanische Weg so einzigartig ist wie diese hier. Das Country Complexity Ranking. Leute, kann man sich auch verdoomscrollen, aber es lohnt sich, es, jede Seite ist es wert. Also das Ranking, auf dem jeder auf die eins will, denn es zeigt, wie komplex sind eigentlich die Produkte, die man produziert und wie viele andere Industriezweige brauchen das dann wiederum. Korea ist hier vor allem seit den 2000er Jahren, seit der Asienkrise eigentlich in die Top 3 aufgestiegen. Im Jahr 2000 waren die noch auf Platz 20, dann 2007 auf Platz 10 und 2021 dann auf Platz 3.
Normale Kartoffeln, ich würde sogar sagen auf die 1.
Aber geht ja hier nicht um Kartoffeln, ne? Ist ja was anderes hier. Aber ist aktuell also die 3. Auf der 1 ist nämlich Japan, dahinter die Schweiz.
Florian Wirtz, Exportwirtschaftslegende, der gute Mann, der weiß, was gut ist. Was dieses Ranking ausdrückt, ist am Ende des Tages, Korea ist nicht nur in der Old Economy von Chemie und Stahl aktiv gewesen, sondern sie produzieren offensichtlich mittlerweile Produkte, die die ganze Welt braucht und die auch andere Industrien brauchen.
Genau, Korea ist bei sowas wie Batterieproduktion ganz vorne dabei, Halbleiterproduktion, bei allen möglichen Wirtschaftszweigen, wo man sich schon fragt, warum ist dieses Land immer so am Zahn der Zeit?
Cash, 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 ne?
Ja.
Wenn man sich mal die Produkte anschaut, die zum Beispiel Samsung über die Jahrzehnte so hergestellt hat, dann wird vielleicht auch etwas deutlicher, was da so der Trick ist. 1972, ein schwarz-weißer Fernseher.
Vielleicht auch nicht mehr so aktuell, aber damals the hot shit.
Hot
1974, eine Waschmaschine mit separatem Trockner.
1978, der erste Mikrowellenofen in Korea.
Und 1988, die erste Computerfestplatte, die in Korea gefertigt wurde. 48 Megabyte.
Wuhu.
Passt ein bisschen was drauf.
Ja du, 2000, der erste DVD- und Videorekorder, der beides kann. Auf der ganzen Welt. Gut, brauchte man irgendwann nicht mehr, aber man merkt, Samsung produziert so langsam sich an die Spitze des Weltmarkts.
2005 dann der kleinste Camcorder der Welt damals. Okay, haben wir mittlerweile alle ein bisschen besser in der Tasche als Handy. Man merkt, finde ich, auch so ein bisschen an diesen Innovationen, wie schnell sowas überholt wurde in den letzten 10, 20 Jahren.
Und man
merkt auch trotzdem, dass Samsung immer dran blieb. Und dann kam irgendwann dann doch das Handy 2008, das erste Samsung-Smartphone.
Und da habe ich ehrlicherweise noch Erinnerungen dran.
Schön, hattest du?
Nee.
Okay,
ich durfte es nicht haben, aber ich habe es immer gewollt.
Das war der
hotteste Shit, den ich nicht haben durfte.
So, das sind jetzt natürlich nur Beispiele, aber vielleicht hilft es mal zu verstehen und vielleicht auch mal die Zeit in einem Unternehmen zu verstehen, was da alles passieren muss, damit man immer so bei den neuesten Entwicklungen up-to-date bleibt. Und vielleicht hilft es auch, wenn man sich ein anderes Unternehmen als Vergleich mal anschaut, Sony aus Japan, die zum Beispiel in der gleichen Zeit wie Samsung eher so ein bisschen ab vom Schuss waren und nicht so dabei geblieben sind und jetzt eher noch einen Großteil ihres Einkommens so durch Gaming oder Filme machen.
Und das Krasse ist ja, ich meine, so ein Samsung oder LG, die machen halt alles. Von Games über Kühlschränke, über Halbleiter, über Chips. Für die Gründe dafür, warum Samsung oder LG es schaffen, andere asiatische Firmen so abzuhängen, da müssten wir definitiv nochmal eine Extra-Folge machen. Markus, ich habe auch Bock, ne? Aber
cool,
so viel sei gesagt.
Dabei.
Das ist nochmal ein anderes Thema, ist nochmal eine andere Folge. Die Chaebols, die großen koreanischen Firmen, die mussten erstmal verdammt viel Geld in Forschung, Entwicklung und Design stecken.
Und dabei half ihnen vermutlich auch, dass das Bildungsniveau in Korea eines der höchsten der Welt ist. Es gibt kein Land auf der Welt, wo so viele Menschen zwischen 25 und 34 ein Studium abgeschlossen haben wie in Korea. Auch eine krasse Nummer.
Voll. Und die studieren dann zum Teil schon auf den Unis der großen Firmen und werden dann direkt aus dem Hörsaal rausgeschnappt und ins Büro gesetzt. So ein Rundum-Sorglos-Programm, könnte man sagen.
Leicht creepy Rundum-Sorglos-Programm.
Leicht creepy, ja, könnte man sagen. Aber gleichzeitig zeigt es ja auch, wie wichtig die Chaebols sind. Damit ihr alle mal so ein Bild habt, wie das im heutigen Korea aussieht. Also mein Onkel, der arbeitet in einer von diesen großen Chaebol-Companies. Und wenn wir früher in Korea waren, dann konnte er immer so Ferienhäuser mieten, die nur für die Mitarbeiter gebaut worden sind, wo auch nur die Mitarbeiter rein können. Ich war für ein Auslandssemester in meinem Studium in Seoul und war da an der SKKU-Uni, die auch ganz liebevoll die Samsung-Uni genannt wird, weil Samsung einfach ein Großsponsor ist. Und es ist völlig selbstverständlich, dass die Leute, die da zur Uni gehen, am liebsten direkt am Tag sozusagen nach ihrer Graduation bei Samsung arbeiten würden. Wenn du in Südkorea einkaufen gehst, wenn du in so ein Mall gehst, ist es völlig normal, dass du in einen Department Store gehst, der Hyundai Department Store heißt und da halt einfach deine Weihnachtsgeschenke einkaufst. Also man muss wirklich sagen, die sind überall.
Also zusammengefasst, Die Chaebols sind ganz vorne dabei, egal was Neues gibt, meistens ziemlich weit vorne dabei, sind aber auch so ein bisschen omnipräsent in der Gesellschaft, vielleicht so voll auf einem Level, dass man sagen könnte, fast schon problematisch. In Korea sehen wir auf jeden Fall diese Macht der Unternehmen auf einem komplett anderen Level. Und jetzt schauen wir mal auf die sozialen Kosten von diesem Boom und dieser Macht von Unternehmen.
Markus, was darf Kapitalismus kosten?
Das ist jetzt der Markus-Lanz-Teil dieses Podcasts.
Ja, jetzt wird's tief.
Ja, ich weiß es nicht.
Okay, dann lass mich mal so fragen, Markus Lanz-Teil. Was darf Reichtum, der Aufstieg in eines der reichsten Länder der Welt, die Geburt einer Industrienation kosten?
Also Bo stellt sehr kryptische Fragen. Auf jeden Fall ist es eine Frage, die wir vielleicht hier auch noch mitdiskutieren wollen, weil Südkorea ist natürlich nicht nur eine Story von enormem Unternehmensaufstieg oder Wirtschaftsaufstieg, sondern auch schon eine Story von, was kostet dieser Boom die Gesellschaft. Wenn wir jetzt einfach mal die Hard Facts anschauen, müsste man eigentlich sagen, alles super, alles fein, Gesundheitssystem top, gute Schulen, gute Unis, hohe Lebenserwartung, life is good, vielleicht gelegentlich mal so Martial Law, aber ist okay, kann man akzeptieren.
Chaos.
Klar, und mühsam und anstrengend ist es auch, wenn man sich anguckt, wo Korea noch vor Jahren stand. Die Leute müssen sich ja eigentlich zurücklehnen, könnte man sagen, und ein richtig gutes Leben führen.
Voll, eigentlich schon, aber gleichzeitig ist das, was wir hören, eher, dass die Menschen am System leiden. Ich meine, Parasite, es war ein ziemlich krasser symbolischer Film für die Schere zwischen Arm und Reich. Squid Game, eine massive Gesellschaftskritik am koreanischen System, wo es immer wieder jeden Tag um Konkurrenzkampf geht. Und die Filme, die spiegeln ja schon das zurück, was in der Gesellschaft irgendwie abgeht.
Ja, also wenn man nur diese Kulturexporte sich anschaut, dann würde man schon davon ausgehen, dass irgendwas nicht so richtig läuft in der Gesellschaft, wo die Menschen zerbrechen unter dem Druck und auch eine Gesellschaft schon ein Stück weit krankt, wenn sowas wie Parasite oder Squid Game,
absolut,
wenn es eine gute Repräsentation der Gesellschaft ist, ne? Kann man jetzt vielleicht nicht immer sagen, aber es ist zumindest das, was man hier wahrnimmt.
Man sagt ja nicht ohne Grund, der Fisch stinkt vom Kopf oder wie man in Südkorea sagen würde, der Baum verrottet von der Wurzel.
Ich lerne hier so viel nebenbei. Wir schauen auf jeden Fall auf eines der Megathemen in Südkorea jetzt, was auch gesellschaftlich total relevant ist und was auch etwas mit der Wirtschaft zu tun hat, nämlich auf die Geburtenrate.
South Korea's president says he wants to set up a new ministry to help boost a record low birth rate, calling it a national emergency. It's already the lowest in the world and plunged another 8% last year, despite state spending on family-friendly policies.
Also nationaler Notstand, das eben war übrigens ein Bericht der Deutschen Welle vom Sommer diesen Jahres. Also in diesem Jahr ist die nationale Krise ausgerufen worden, sozusagen bei der Geburtenrate von aktuell etwa 0,7 Kindern pro Frau. Ja, da kann man schon von Krise sprechen.
Absolut.
Damit hat Südkorea auf jeden Fall wirklich eine der geringsten Geburtenraten weltweit.
Komplett. Also es ist natürlich absolut und komplett legitim zu sagen, ich lebe für den Moment, ich lebe für mich. Aber insbesondere in einer so konfuzianistisch und ehrlicherweise total familienorientierten Gesellschaft wie Korea, da würde man ja eigentlich meinen, die Menschen arbeiten hart, damit sie auch irgendwas vererben können, damit sie irgendwas weitergeben können. Das ist irgendwie nicht mehr gegeben.
Ja.
Ja, und ich meine, man kann es halt echt beobachten. In der Generation von meinen Großeltern, da war es noch völlig normal, wenn du als Frau 6 Kinder bekommen hast. Bei meinen Eltern eher so 2 bis 3. Und ich meine, in meiner Generation, wenn ich in Korea wäre, dann wäre es wahrscheinlich, dass ich 0,7 Kind bekomme.
Ja, es braucht vielleicht auch einfach, das ist vielleicht die Connection zur Wirtschaftsentwicklung, nicht mehr so viele Kinder, um auf den Feldern oder auf dem Hof zu helfen. Stattdessen war es in den letzten Jahrzehnten eher wichtig, dass die Eltern viel Zeit auf der Arbeit verbringen und eine neue, sehr gut ausgebildete Generation hier heranwächst und dass die Geburtenrate in wohlhabenden Ländern sinkt, das beobachten wir auch weltweit. Es ist nicht nur ein Korean-Ding, aber in Südkorea ist es doch schon nochmal ein Stück weit extremer und es ist wirklich ein gesellschaftliches Thema, was immer wieder hochkocht.
Mhm. Es gibt da so ein YouTube-Format namens Asian Boss. Die machen immer so Straßenumfragen in Städten wie Seoul und da haben sie die Leute mal gefragt, wie sie denn zu diesem Geburtenfiasko stehen. Ich hätte gerne viele Kinder, aber mit der Arbeit und allem, das wird meine Karriere beeinflussen. Sogar eins wird schwierig. Jeder weiß, dass es ein ernstes Problem ist. Aber obwohl die Regierung viele Maßnahmen eingeführt hat, scheint das die Geburtenrate nicht zu erhöhen.
Also man merkt schon ein Stück weit die Ernüchterung über diese Situation.
Markus, ganz ehrlich, ich finde es krass. Klar, es ist vollkommen okay, wenn Leute keine Kinder wollen. Aber es muss ja irgendwas dahinter stecken, wenn so viele Menschen gleichzeitig keine Kinder bekommen wollen. Und damit wir das ein bisschen besser verstehen, habe ich mal meine Cousine angehauen, Hyunji. Die studiert seit ein paar Jahren Pharmazie in Deutschland und habe sie gefragt, Hyunji, was geht da bitte ab?
Ich glaube, der Grund dafür ist, dass die Gesellschaft insgesamt so sehr auf ein einziges Ziel ausgerichtet ist. Und zwar viel Geld zu verdienen und einen Abschluss an einer guten Universität zu machen. Und da ich meine Kindheit in Korea verbracht habe, möchte ich persönlich auch kein Kind in einer solchen Gesellschaft großziehen. Ich hatte das Gefühl, dass ich vor allem in Highschool nicht als Mensch respektiert wurde.
Das finde ich schon ziemlich krass, sowas zu hören. Ist natürlich jetzt eine Stimme, also ich vermute, es steht für relativ viele und es zeigt auch, wie man als Einzelperson, als Individuum von so gesellschaftlichen Druck so doll, klein gehalten oder halt, leicht traumatisiert ist, dass man vielleicht dann auch gar keine Lust mehr hat.
Jetzt ja, um ein Kind oder halt auch rebelliert. Ja. Also und sie ist definitiv kein Einzelfall. Ich kenne das aus meiner Familie. Koreanische Schüler, insbesondere in Abschlussklassen, die büffeln oft die ganze Nacht durch. Die kriegen gesundheitliche Probleme und haben ehrlicherweise den Stresslevel von einem Anwalt in der Großkanzlei. Und das als Jugendliche, als Kinder. Das erklärt auch die Suizidraten unter Jugendlichen. Dafür Südkorea leider immer wieder und oftmals die Spitzenliste an.
Ja, also genau. Damit Südkorea so wachsen konnte, damit das passieren konnte, was wir die ganze Zeit beschrieben haben, dieser enorm schnelle Aufstieg von so einer Agrargesellschaft in so eine Industriegesellschaft. Dafür musste sehr viel vor allem auf individueller Ebene ja auch geleistet werden. Es musste mega lange gearbeitet werden. Es gab einen sehr starken Konkurrenzdruck und auch Leistungsdruck. Es gab wenig Work-Life-Balance, eher ein Fremdwort vielleicht. Dazu kommen dann hohe Lebenshaltungskosten auch noch in Großstädten, vor allem die Mieten und die Kaufpreise in Seoul explodieren seit Jahren. Und auch für die Bildung von den Kindern geben viele ja auch ein Vermögen aus.
Ein weiterer Grund ist, dass die Häuserpreise so hoch werden und sich niemand das von seinem eigenen Einkommen leisten kann. Und das führt dazu, dass die Menschen die Hoffnung verlieren, sich auf die Zukunft vorzubereiten.
Und Korea ist und bleibt ein Patriarchat. Nicht selten wird von Frauen verlangt, ihre Karriere aufzugeben, wenn sie Kinder bekommen. Aber auch ohne Kinder werden Frauen weiter benachteiligt. Noch immer gibt es einen starken Gender Pay Gap und Diskriminierung am Arbeitsplatz. Und falls ihr da mehr wissen wollt, einen Einblick bekommen wollt, kann ich euch nur das Buch Kim Ji-young, geboren 1982, empfehlen. Diese Ungerechtigkeiten, ja auch diesen Druck, den kennt meine Cousine aus ihrem Alltag in Korea auch echt gut.
Darüber hinaus sind Geschlechterfragen ebenfalls ein großes Problem. Sowohl Männer als auch Frauen fühlen sich diskriminiert und versuchen nicht, einander zu verstehen.
Und jetzt kommen wir vielleicht von dieser persönlichen Schilderung weg zu so einer Bewegung, die sich ja auch gebildet hat und wo es wirklich nicht nur darum ging, dass vielleicht Kinder einfach so nicht in die Lebensplanung passen, sondern dass es eine bewusste Entscheidung wird, sich zu weigern, nämlich zu einer Bewegung, die sich 4B nennt.
Ja, lieber aussterben, als sich dem System beugen quasi. Die 4B-Bewegung, die bedeutet Bihon, also Nein zur Ehe, Pi-Choice-Han, Nein zur Geburt von Kindern, Pi-Yonne, Nein zum Dating und Bi-Sexe, Nein zu sexuellen Beziehungen mit Männern. Nein, 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 nein.
Das ist also eine Bewegung von feministischen Gruppen in Südkorea, die sagen, so wie die Situation aktuell ist, ja auch das Verhalten der Gesellschaft gegenüber Frauen ist, machen wir einfach nicht mehr mit. Wir sagen nein und wir weigern uns, dieses System zu tragen.
Und auszutragen am Ende des Tages. Mhm. Ich meine, es ist eine explizite und ziemlich krasse Bewegung in Korea und auch eher eine Randerscheinung. Aber bei Umfragen, da wird schon deutlich, der Wunsch nach Kindern, das ist kein Standard mehr in Korea, in Südkorea. Es ist halt auch schon ironisch, der wirtschaftliche Erfolg, der hat die Grundlage für diese komplette Existenzkrise, für diese gesellschaftliche Existenzkrise gelegt. Und dazu nochmal Thomas Eichert, unser Koreanist von der Uni Tübingen aus Folge 1.
Wenn wir es anschauen, die Universitäten haben auch immer extrem sinkende Immatrikulationszahlen. Die Universitäten müssen inzwischen auch einfach darum, um jeden einzelnen neuen Studenten kämpfen oder Studierenden. Oder was auch inzwischen auch sehr auf dem Universitätslevel sichtbar ist, dass sie jetzt viel auch ausländische Studierende anwerben wollen, also hauptsächlich aus Asien, so China oder Südostasien, dass es viele Universitäten gibt, die sich allein durch die ausländischen Studierenden finanzieren, weil die dann halt Studiengebühren zahlen. Natürlich in Korea sind Studiengebühren üblich, deshalb.
Genau, und es sind ja nicht nur Unis betroffen. Thomas Eichert hat auch erzählt, dass viele Schulen im ländlichen Raum schon lange geschlossen haben in Südkorea, Kindergärten geschlossen haben, Lehrerinnen, Lehrer, Geburtsstationen langsam zumachen. Die Kinder sind schon ein Zeichen dafür, was in dieser Gesellschaft so langsam schief läuft und sind ja auch schon eine Säule, die quasi so ein ganzes System überhaupt am Laufen halten kann.
Komplett. Und diese Kinder, beziehungsweise die Kinder, die fehlen, das sind dann natürlich die Arbeitskräfte von morgen, die fehlen in dem System, das wir haben. Hochrechnungen, die zeigen, wenn sich nichts an der Geburtenrate ändert und Südkorea nicht zum Beispiel mehr auf Arbeitsmigration setzt, dann werden in 50 Jahren die Menschen durchschnittlich einen Einkommensverlust von so 20% haben. Und wie es sich, sagen wir mal, dann nochmal 50 Jahre später entwickelt, ganz ehrlich, keine Ahnung, sieht aber düster aus.
Und Korea ist zwar weit weg, aber in dieser Studie, aus denen diese 20% kommen, da wird auch Deutschland erwähnt. Und wir haben ja hier ein Stück weit ähnliche Phänomene, nur ein bisschen abgeschwächter, ähnlich sinkende Geburtenrate. Und wenn sich daran nichts ändert, dann würde uns vielleicht dasselbe Schicksal ereilen und nur ein paar Jahre später als Korea.
Ja, was also tun? Es gibt ein paar Optionen. Man kann einfach akzeptieren und damit rechnen, dass man ein ärmeres Land wird. Es kann eine Reform im Wirtschaftssystem geben, wo man massiver auf KI setzt, um so zum Beispiel die Office-Jobs so gut wie möglich zu verkleinern und mehr Menschen in die Produktion schickt, auch zwangsverschickt.
Oder man denkt richtig out of the box, Bo. Man denkt richtig groß, richtig visionär. Und es gibt eine ziemlich schnelle Lösung, um auf einen Schlag massiv ganz viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu gewinnen.
Oh, oh.
Migration ist eine Möglichkeit, wie man das Problem lösen könnte. Wir könnten natürlich auch noch komplett spekulativ sagen, okay, was ist, wenn jetzt Nord- und Südkorea sich wieder vereinigen? Würde das irgendwas lösen oder das irgendwas ändern? Und wahrscheinlich schon.
Thomas Eichert von der Uni Tübingen mit einem wilden Ansatz. I like.
Und das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Der Turbokapitalismus hat also Folgen für Südkorea, für eine Gesellschaft insgesamt. Reichtum und Erfolg haben Folgen und die Turbofolgen im Falle von Südkorea sind so heftig, dass man mit etwas Abstand sich doch fragt, war es das wirklich wert? Ist das der Preis? Und der Preis aktuell ist ja, dass die koreanische Gesellschaft sich langsam abschafft ein Stück weit. Ist dieses Überalterungs-Nirvana es wirklich wert, dass man diesen wirtschaftlichen Aufschwung hervorruft? Für wen opfern sich die Menschen überhaupt noch auf? Korea, du bereitest uns so ein bisschen Kopfschmerzen.
Das war ein richtig wilder Ritt durch 70 Jahre koreanische Wirtschaftsgeschichte.
Yes, von Perücken- und Goldsammelkampagnen in Folge 1.
Von unternehmenseigenen Unis und 4B in Folge 2.
Also unser Fazit, oder jetzt mal mein persönliches Fazit, ja. Ich habe enorm viel über, sag ich mal, die Entwicklungsschritte einer Volkswirtschaft gelernt. Aber auch über die gesellschaftlichen Kosten von so einem Aufstieg. Weil es wird ja oft entweder oder, also entweder als so krasse Erfolgsgeschichte, wie ist es nur möglich, ja, wir haben so richtig durchgeballert, wir haben einfach durchgezogen, so erzählt. Oder eben als Leidensgeschichte. Und ich glaube, es ist wahrscheinlich beides Teil von so einer Wirtschaftsaufschwung.
Also Markus, ganz ehrlich, mein Fazit ist, wäre das ein Buch oder eine Serie, da wird der Regisseur oder die Lektorin wahrscheinlich sagen, was ist das? Jetzt reiß dich mal zusammen. Das sind irgendwie 15 Plot-Twists zu viel.
Focus.
Wo ist die Story?
Focus.
Ja, wirklich, wo ist die Story? Wo ist der rote Faden? Es ist komplett unrealistisch. Jetzt, keine Ahnung, kreier dir mal ein Leben. Komm mal zur Ruhe.
Ja. Wir hoffen, wir haben den roten Faden aber reingeholt wieder. Wir hoffen, es hat euch auf jeden Fall gefallen.
Und wenn euch gefallen hat, was ihr hier gehört habt, dann lasst uns gerne Bewertung da und abonniert uns in der Deutschlandfunk-App und schickt diese Folge und die davor an jeden Korea-Fan, den ihr da draußen so kennt.
Das wäre sehr, sehr nice. Hosts dieser Folge waren mal wieder Bo-Hyun Kim
und Markus Wolf.
Und die Redaktion hatte Anne Göbel.
Produktion mit Alex Hart.
Fact-Checking war Jule Dieterle, Florian Twente, Sebastian Brinkmann und Ansgar Schmidt.
Und die sagen tschüss.
Ciao.
Annyeonghi Kaseyo.
Ciao.
Tschüss, tschüss.
Deutschlandfunk Nova. What the Wirtschaft. Jeden zweiten Donnerstag neu auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt. Nova.